Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine hier im Studio. Zu meiner Linken sitzt mein neuer Dauerfreund-Podcast-Gast Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Heute vor allen Dingen zu meiner Linken. Wer aufmerksam zuhört, weiß, dass Pascal mir eigentlich immer gegenüber sitzt. Mhm. Aber Pascals Stammplatz wurde eingenommen von Björn. Hallo Björn.
Ja, hallo. Ich habe diesen Stuhl gleich mal direkt erobert.
Und bevor wir anfangen, muss ich mich ja erstmal echt bei ein paar Leuten bedanken. Also wir haben zum Beispiel Pascal, das weißt du gar nicht, weil du leider nicht in unserem Verteiler bist, deswegen die Mails muss ich dir mal weiterleiten. Sowohl von Andreas als auch von Matthias sehr viel Lob für unseren Heat-Podcast bekommen.
Ah, sehr schön.
Haben sich beide sehr, sehr doll gefreut und Katharina hat vor kurzem auch noch eine Mail geschrieben zu unserem No-Podcast. Mhm. Weil wir da ja auch noch über Tremors gesprochen haben, mhm, und auch noch über Elvis. Mhm. Und sie hat irgendwie geschrieben, dass sie alle drei Filme auch irgendwie in einem kurzen Rahmen dann auch nochmal geguckt hat und sie fand es toll. Und sie hofft übrigens auch, dass du einen Weg zu Akte X findest. Also von daher
mal schauen.
Hoffe ich, dass das irgendwie klappt. Und ja, heute für alle Freunde da draußen wird es ganz besonders interessant, weil wir haben so auf die Kinostartliste geguckt und uns gedacht so, da ist jetzt nicht irgendwie so viel Großartiges dabei, über das wir jetzt hier sprechen wollen, aber für alle, die es wissen wollen, der Gesang der Flusskrebse startet. Ich bin tatsächlich trotzdem auf den gespannt, weil ich das Buch gelesen habe und ich bin mal gespannt, wie sich hier jetzt wieder die Adaption gestaltet von Buch zu Film. Ich habe da so meine Bedenken. Und Jagdsaison startet auch noch. Irgendwie was aussieht wie Brautalarm auf Deutsch.
Das ist für mich der schlimmste Trailer, den ich dieses Jahr gesehen habe. Neben dem Bullet Train Trailer. Mhm. Aber Jagdsaison sieht echt, ja, wer weiß. Sieht auf jeden Fall schlimm aus, aber könnte lustig sein.
Also der Regisseur ist ja schon mal gut. Deswegen, ohne jetzt groß ablenken. Also zumindest der erste Film von ihm. Also es ist doch von Aaron Lehmann, der das schönste Mädchen der Welt gemacht hat, oder?
Der sehr gut
und
ist.
Und der war super.
Sehr gut,
ja. Vielleicht ist Jagdsaison dann auch ganz, ganz toll. Ja. Man weiß es nicht, ne? Mhm. Genauso, ich habe letztens den, ich glaube, das war Sidney, der den Artikel zu JGA geschrieben hat, dieser andere deutsche Film, der irgendwie so untergegangen ist und so wahnsinnig toll sein soll. Und in diesem Artikel habe ich dann den neuen Trailer zu diesem Film gesehen und mir gedacht, ja, warum habt ihr nicht mit dem Trailer direkt angefangen? Weil ich weiß noch, so die ersten Trailer zu diesem JGA sahen mir halt auch zu sehr nach Hangover einfach mit Frauen so. Und offensichtlich ist dieser Film das.
Den habe ich am Wochenende nachgeholt, der ist sehr, sehr gut.
Siehste, haben wir auch das geklärt. Aber heute reden wir mal nicht über Kino oder irgendwelche Sachen, die im Kino laufen, sondern mir wurde irgendwann mal angetragen, dass erst Björn und danach Pascal irgendwie sich durch die komplette Filmografie von Tony Scott geguckt haben. Ich habe jetzt übrigens mal selber nachgeschaut, mir fehlen nur 4 Filme von ihm. Also ich habe sonst tatsächlich auch fast alles von ihm gesehen, außer halt diese 4 Filme.
Nur 4 Langfilme oder auch Kurzfilme?
Ich lasse die Kurzfilme jetzt mal außen weg hier, auch für das, was wir ja später noch machen wollen. Denn zumindest meine beiden Gäste werden hier so ein bisschen so ein Ranking abgeben, was denn so die besten Tony Scott-Filme sind. Wir werden vielleicht auch gleich nochmal kurz darüber sprechen müssen, wer zur Hölle ist dieser Tony Scott überhaupt und warum reden wir jetzt gerade über ihn. Aber weil ich damals dachte, so als ich diese Idee gehört habe, ja, das klingt cool, aber ich weiß nicht, ob das ein cooler Podcast ist. Deswegen haben wir uns gedacht, wir picken uns einen Film, ganz besonderen Film von ihm raus. Und das ist True Romance. Mhm. Mit Christian Slater und Patricia Arquette. Und die Liste ist lang und noch länger. Samuel Jackson ist mit dabei. Gary Oldman ist mit dabei. Brad Pitt ist mit dabei. Christopher Walken, Tom Sizemore. Wen vergesse ich gerade noch?
Hopper.
Dennis Hopper.
James Gandolfini hast du schon genannt.
Genau, James Gandolfini ist mit dabei, Val Kilmer ist mit, und wir können noch ewig so weitermachen. Deswegen, also über den Film wollen wir auch sprechen, aber vielleicht erstmal kurz für alle da draußen, die ihn nicht kennen. Björn, wer zur Hölle ist denn dieser Tony Scott?
Ja, weil du hast vorhin gemeint, wir reden gerade nicht über Kino, aber Tony Scott ist vielleicht der Inbegriff des Kinoregisseurs, weil er halt wirklich visuell ein ganz außergewöhnlicher Filmmacher ist. Er ist ein bisschen, also man kennt vielleicht auch noch seinen älteren Bruder, Ridley Scott. Mhm. Gladiator, Blade Runner und sehr, sehr viele weitere Filme. Es ist wieder auch ein Brite, Ursprünglich wollte er Maler werden und gar nicht Filmemacher und ist ein bisschen von Ridley dazu gedrängt worden, weil der ihm gesagt hat, du kannst als Maler keinen Cent verdienen und komm hier doch, ich habe gerade so eine Firma, die super läuft, wir machen Werbeclips, und da ist dann Tony Scott halt reingerutscht und hat auch wirklich für sehr, sehr lange Zeit erstmal nur Werbung gemacht und aber auch sehr viele außergewöhnliche Werbeclips, und nach sind alle anderen aus dieser Agentur Hollywood-Regisseure geworden. Also da waren einige Leute dabei, so Adrian Lyne, Alan Parker, die ja auch alle Oscar-Nominierungen haben und einige Klassiker gemacht haben, und natürlich Ridley Scott. Und Tony Scott wollte dann halt auch irgendwann, hat er gedacht, wenn die das alle können, mache ich halt auch Hollywood-Regisseur. Aber es wollte ihn lange Zeit keiner beschäftigen. Und dann hat er irgendwann die Chance bekommen und Begierde, einen tollen Vampirfilm gedreht mit Catherine Deneuve, Susan Sarandon und David Bowie, und der ist katastrophal gefloppt, sodass er wieder zurück zur Werbung musste, aber kurze Zeit später gab es dann Top Gun, diesen kleinen Film, den vielleicht der ein oder andere schon gehört hat, und die brauchten einen Regisseur, der vielleicht gut ist in Werbebildern, und die haben dann auch noch gehört, diese Briten, die sind alle da sehr zuverlässig, die aus dieser Werbeschmiede kommen, die machen gute Bilder, die arbeiten zügig, die halten das Budget ein, die liefern ab, was man von ihnen verlangt, und so wurde er Regisseur von Top Gun, und dann Top Gun wurde der erfolgreichste Film des Jahres und ein Mega-Hit, und ab da war Tony Scott halt eine Nummer in Hollywood, und es gab dann aber immer zwei Seiten. Man wollte halt gerne, dass er so weitere Top Guns macht. Da war dann halt Tage des Donners, war Top Gun auf der Rennstrecke. Oder halt auch Beverly Hills Cop 2, auch halt nochmal so ein Action-Vehikel, großes. Aber er hatte eigentlich sehr lange eine Vorliebe für eher düstere Stoffe. Er hat so einen Film wie Revenge gemacht, der aber auch wieder katastrophal gefloppt ist. Und hat dann auch True Romance halt eingeschoben, der halt auch in diese Richtung ging, der aber auch damals gefloppt ist. Aber heute halt ein Kultfilm ist, was auch ein bisschen daran liegt, dass er kurze Zeit nach Kinostart dann noch ein bisschen entdeckt wurde, weil ein gewisser Quentin Tarantino das Drehbuch geschrieben hat, der kurz vor True Romance mit Reservoir Dogs dann bekannt wurde und kurz nach True Romance mit Pulp Fiction halt den Überfilm gemacht hat, wo plötzlich alle wissen wollten, wer ist dieser Tarantino, und dann halt auch True Romance wieder geschaut haben, der deswegen gerne als Tarantino-Film bezeichnet wird, aber ich weiß nicht, vielleicht reden wir darüber. Er hat natürlich die Tarantino-typischen Dialoge, aber für mich ist er trotzdem eindeutig ein Tony Scott-Film, den Tarantino so nie gedreht hätte.
Hm. Ja, sollen wir, dann bleiben wir vielleicht direkt erstmal bei True Romance, was mich sehr glücklich macht, weil ich liebe diesen Film. Ist auch so einer meiner Lieblingsfilme, irgendwie kann ich auch immer rauf und runter gucken. Und vielleicht an dieser Stelle für alle da draußen, ja, es wird zu Spoilern kommen. das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Ich hatte letztens wieder die Diskussion so mit, wie viel Spoiler darf man machen? Zählt das, dass der Film halt schon, keine Ahnung, 30 Jahre alt ist oder nicht so? Ne? Das muss man halt immer sagen. Deswegen, ich sag's lieber hier nochmal, True Romance wird euch, habe ich jetzt kaputt gespoilert, aber das macht nichts. Man kann den Film auch gucken, wenn man alles weiß, weil er ist einfach nur toll und fantastisch. Und ja, kurz, es geht um den Comicbuchverkäufer Clarence. Der arbeitet, oder er ist ja nicht mehr, doch er verkauft halt die Comics, ist aber nicht sein Laden. Ist irgendwie eigentlich so ein ziemlich armer kleiner Schlucker so. Der hat nicht viel in seinem Leben, was irgendwie besonders ist. Und an seinem Geburtstag, den feiert er halt alleine im Kino bei so einem Triple Feature von Sunny Chiba mit drei Martial Arts Filmen, und auf einmal läuft ihm da halt dann irgendwie Alabama über den Weg, eine junge Frau, die ihm Popcorn über den Schoß kippt und was weiß ich nicht, und die beiden verstehen sich gut und verbringen die Nacht miteinander, bis sie ihm dann gesteht, dass sie ein Callgirl ist. Er ist irgendwie, glaube ich, ihr dritter Kunde oder irgendwie sowas, und die beiden verlieben sich aber so sehr ineinander, dass sie heiraten. Und Clarence sagt, okay, du bist jetzt meine Frau, du hast hier mit einem Pimp nichts mehr zu tun. Geht zu ihrem Pimp, gespielt von Gary Oldman. Drexel, die verrückteste Figur, die man sich nur vorstellen kann. Ein weißer Typ, der gerne schwarz wäre und sich dementsprechend auch verhält. Wo man hier dann zumindest auch schon so ein bisschen im Drehbuch den Tarantino-Touch irgendwie findet. Den bringt er um und sagt, okay, ich nehme jetzt Alabamas Sachen, und kriegt einen Koffer mit. Das sind nur dann nicht Alabamas Sachen, sondern das sind Koffer voll mit Kokain. Und wo verkauft man gutes, hochwertiges Kokain? Natürlich in Hollywood. Also fahren die beiden nach kurzem Stopp noch bei Papa irgendwie Richtung LA, um das da an so einen großen Produzenten zu verkaufen. Werden dann irgendwie aber auch noch natürlich von der Mafia gejagt, weil irgendwem gehört ja dieses Koks und irgendwer will es zurückhaben. Und es endet alles in einer großen, wunderbaren Schießerei und hat trotzdem ein Happy End, was, so viel weiß ich mittlerweile, Tarantino so eigentlich ja in seinem Drehbuch gar nicht vorgesehen hatte. Aber weil ein Tony Scott einfach so verliebt war in seine beiden Figuren, hatte sich nein, es gibt ein Happy End. Und ich muss ganz ehrlich sein, da bin ich ganz happy drüber eigentlich. So,
definitiv.
Weil, also das passt einfach so, weil es am Ende dann so dieses True Romance im Titel einfach nochmal unterstreicht und sagt so, ja, okay, das passt. Ja, wie gesagt, Björn hat es ja schon erwähnt, das Ding ist geschrieben von Quentin Tarantino, hat ja insgesamt 2 Drehbücher, ne? Natural Born Killers war doch auch noch von ihm,
oder? Also es war eigentlich, war ja alles ein großes Drehbuch, Reservoir Dogs, Natural Born Killers, True Romance und Pulp Fiction. Das war eigentlich mal ein großes Werk, das hat er dann aufgesplittet auf 4 und hatte dann, und hat dann halt 2 davon verkauft. Also er hatte damals, Tony Scott und Tarantino waren schon befreundet. Tarantino war auch bei Last Boy Scout, da habt ihr auch schon drüber gesprochen im Podcast, war er quasi immer am Set, weil da war er gerade so, er will Regisseur werden und er wurde schon als, hat als Skriptdoktor schon in Hollywood gearbeitet und halt so ein bisschen Drehbücher von anderen überarbeitet und wollte halt Regisseur werden und es gab da halt eine gemeinsame Bekannte mit Tony Scott und die hat halt gemeint, hier, das ist ein ganz Filmverrückter und Tony Scott, der halt selbst ja sehr gestruggelt hat, in das Filmbusiness reinzubekommen, hatte sich halt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, jungen Leuten unter die Arme zu greifen. Und der hat gemeint, hier, Quentin, komm einfach jeden Tag vorbei, den du vorbeikommen willst. Und Quentin Tarantino hat das halt so ausgenutzt, dass er quasi jeden Tag am Set von Last Boy Scout Show war. Und hat ihm halt immer über die Schulter geschaut und wohl auch gelöchert mit, wie machst du das, warum wählst du die Kameraperspektive, warum machst du das so und so, und hat dann halt am Ende irgendwann gesagt, hey, ich habe hier 2 Drehbücher gerade fertig, weil an Pulp Fiction, Natural Born Killers hat er dann noch ein bisschen gefeilt und dann hat halt Tony Scott gesagt, ja, gib mir die gerne zum Lesen, kriegst du meine Meinung, und hat sie dann, das ist eine Geschichte, die ging groß rum, weil Tony Scott hat ihm gesagt, er braucht eigentlich ewig, um Drehbücher zu lesen, aber hat die beide in einem Flug von USA oder nach Europa oder umgekehrt gelesen und dann halt direkt wohl am Flughafen den Hörer genommen und Quentin Tarantino gesagt, hey, ja, ich verfilme die beide. Und dann hat Tarantino gesagt, nee, ich wollte eigentlich einen davon selbst verfilmen. Und dann hat sich halt Tony Scott für True Romance entschieden und hat den verfilmt. Und Tarantino hat dann Reservoir Dogs sogar schneller auf die Beine gestellt und dann halt kam ja sogar noch ein Jahr vorher raus. Mhm.
Ja, wie steht ihr denn jetzt zu True Romance? Sag doch mal was, Pascal.
Ich mag den natürlich auch sehr, sehr gerne. Ich weiß noch, wie ich ihn damals das erste Mal gesehen habe mit 14, 15 und mich so langsam an Tarantino rangewagt habe und ich mit Pulp Fiction halt eingestiegen bin und von True Romance einen zweiten Pulp Fiction erwartet habe. Und ich weiß noch, dass ich sehr enttäuscht war von diesem Film. Auch wenn ich ihn cool fand, ich dachte mir, okay, bis ich dann auch irgendwann verstanden habe, der ist ja gar nicht von Tarantino. Mhm. Auch wenn er immer wieder als Tarantino-Film beworben wird, ist es kein Tarantino-Film. Und ich glaube, das werden wir gleich auch mal aus dem Weg räumen, weil das ist ja auch immer das allgemeine, in Anführungsstrichen, Gerücht, was so Bestand hält, dass True Romance ein Tarantino-Film ist. Natürlich ist es von Tarantino geschrieben. Ich finde den super. Ich habe ihn jetzt gestern Abend nochmal gesehen als Vorbereitung und nach wie vor bin ich sehr angetan von diesem Film, von seiner Stimmung und natürlich auch von den Dialogen.
Ich habe den auch damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, interessant, weil ich habe den damals nie mit Tarantino verbunden. Also bevor ich ihn mir gekauft habe oder so, wusste ich nicht, dass da Tarantino auch irgendwie was mit zu tun hat, bis dann halt im Vorspann auf einmal irgendwie kommt Script bei Quentin Tarantino. Ich dachte, oh, okay, krass. So, aber ja, also ich meine, klar, es stecken viele Ansätze drin, die man irgendwo ja aus so einem typischen Tarantino-Drehbuch kennt, so diese langen Dialoge, so, ich muss immer wieder an den zwischen Dennis Hopper und Christopher Walken da denken, wenn es um die Abstammung von Sizilianern geht und das ist halt so ein typischer Dialog einfach, wie man ihn so kennt, so, und auch wie viele Leute einfach reden, so, ne, aber natürlich ist er von der Machart her was ganz, ganz anderes, wo ich Björn auch recht gebe. So ein Tarantino hätte den so halt ja wahrscheinlich nie gedreht, weil der ist ja, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war bei Tarantino ja auch eigentlich der Plan, den so ein bisschen, weil der Film jetzt ist ja wirklich Road Movie, es fängt da an und es hört da auf und dann haben wir diese geradlinige Storyline. Und wenn ich mich nicht täusche, dann war bei Tarantino ja der Plan, das so ein bisschen auch versetzt so chronologisch zu erzählen, oder?
Ja, genau. Also es war halt wie bei Pulp Fiction dann auch halt eigentlich alles. Also das sind die zwei Sachen, die Tony Scott im Wesentlichen geändert hat. Er hat halt diesen gesagt, das ist völlig unnötig, dass das hier so verschachtelt ist. Mhm. Und wie du vorhin angesprochen hast, das Ende. Und das Einzige, was ja noch so ein bisschen Vorgriff ist, ist dieses einleitende Voice-Over von ihr, wo sie halt schon quasi rekapituliert, was halt noch so als Hommage an Badlands, einen der beiden großen Einflüsse für diesen Film von Terrence Malick, drin geblieben ist. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, weil ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber auch so irgendwie Mitte, Ende der 90er, da gab es halt auch so eine Phase, wo auch noch ganz viele andere so Road-Movie, ich nenne es jetzt mal Killer-Pärchen-Filme, auch wenn die ja eigentlich kein Killer-Pärchen-Film sind, aber sowas wie, ich glaube, zwei U-Turn war dann schon noch einen Tag später, California, auch mit Brad Pitt und natürlich auch Natural Born Killers und so. Und da war irgendwie so ein Hype und in diesem Rum habe ich True Romance, glaube ich, irgendwie auch das erste Mal dann gesehen und mehr aus dieser Warte raus und war da halt auch völlig geflasht, weil der halt anders war. Weil der halt auch so ungemein, also der ist extrem brutal und er hat eine, finde ich, der mit schockierendsten Gewaltszenen mit James Gandolfini, wenn er aus seiner Cat verprügelt. Aber er ist halt trotzdem, der hat sowas Märchenhaftes, Optimistisches und Schönes, also deswegen passt auch das Ende so. Und das ist zum Beispiel auch, was Tarantino zu der Zeit noch nicht hatte, sondern Tarantino war sehr zynisch und deswegen, die Dialoge sind zwar Tarantino, aber wie sie dann auch in Szene gesetzt sind, wie Scott das auch filmt, also zum Beispiel die Sexszene, die muss man nur schauen, dann weiß man, die ist von Tony Scott, also wie da auch die verhangenen Fenster im Hintergrund mit diesen Vorhängen, die mehr irgendwie Leinen sind, das kommt in bei jeder Sexszene von ihm vor, von Begierde über Revenge, Top über Gun. Top Gun. Also genau, das ist dann auch wie immer dieses Licht, diese Räume durchflutet und auch wie toll er gegensätzlich diese beiden Orte, an denen der Film spielt. Das macht ja einmal dieses Detroit, das ja wirklich abgrundtief hässlich ist, wo noch eingestiegen mit diesen Obdachlosen, die um die Mülltonnen stehen, wo überall dieser Schnee ist und dann hast du dieses Los Angeles, das halt irgendwie so plötzlich Paradies verspricht, aber natürlich trotzdem eigentlich natürlich das nicht ist, aber das ist halt so wirklich typisch Tony Scott und das hätte Tarantino, glaube ich, alles. Die haben das gleiche Drehbuch verfilmt, bis auf jetzt diese Strukturänderung, aber Tarantino hätte wahrscheinlich jede Szene komplett anders dann ausgesehen, obwohl das gleiche gesagt worden wäre, Wort für Wort.
Ja. Wo du gerade märchenhaft sagst, das stimmt, der hat etwas sehr Sinnliches natürlich auch noch und das ist was sehr Märchenhaftes. Ich musste da auch an Wild at Heart denken.
Wild at Heart war ja auch wunderbar. Genau, der ist halt auch weil der hat halt auch nicht nur im Titel drin, aber bei dem kommt halt auch dieses Herz halt so voll rüber, während halt viele von diesen anderen Filmen dann doch mehr zynisch und düster sind. Genau.
Und Wild at Heart hat ja auch noch diesen Märchenüberbau einfach mit den Feen.
Genau, der ist natürlich dann richtig Märchen, genau. Und du hattest auch deswegen Badlands von Terrence Malick, da habe ich das auch schon so ein bisschen, da hast du halt auch, also da fühlst du halt auch noch diese Liebe zwischen diesen beiden Figuren, während das halt bei Natural Born Killers jetzt oder so halt völlig weg ist. Da geht es halt einfach nur drum. Und das fand ich natürlich damals vielleicht auch ganz cool oder so, aber dass du halt irgendwie diese Gewalt abfeiern sollst. Und diese.
Ich hatte bei True Romance nämlich eben nicht das Gefühl, dass das Ikonische unbedingt im Vordergrund stehen muss, wie bei Natural Born Killers. Das fand ich gestern auch wieder sehr, sehr sehr angenehm, nicht unangenehm, sehr, sehr angenehm, den zu gucken, weil es letztendlich auch wirklich ein Liebesfilm ist. Und genau das ist er.
Ja, und vor allem, was ich so schön finde, der könnte so leicht so ins extrem Kitschige verfallen. So allein, wenn man diese Anfangssequenz nimmt, wie die sich kennenlernen und da in dem Kino zusammen sitzen und halt diese drei Filme gucken und dabei quatschen, danach in diesem Diner, wo er sie ja dann ausfragt, so Turn-ons, Turn-offs und so und so. So und dann auch, wie sie ihm dann unter Tränen ja nach der Nacht dann gesteht, was sie ist und so, wo du dir denkst, so boah, also der falsche Regisseur hätte das halt auch so richtig triefend, kitschig, eklig machen können, wo du sagst, so Da komme ich jetzt schon nicht drauf klar. Und das soll jetzt noch hier irgendwie so 2 Stunden so weitergehen. Aber es funktioniert ja halt, weil du gönnst den beiden das auch einfach so unglaublich, dass sie irgendwie so zusammenkommen.
Da hast du halt auch irgendwie da so ein bisschen, also voll auch Tony Scott drin, weil Tony Scott hat mal den berühmten Satz gesagt, dass es im Kino nichts mehr Neues gibt. Es ist alles, es gibt alles, ist gezeigt worden, was es im Kino zu sehen gibt, schon zu seiner Zeit. Aber du kannst die bekannten Sachen einfach außergewöhnlich inszenieren und mit Erwartungen brechen. Und hier hat er ja auch, man hat so ganz typische Dinge, wie zum Beispiel die von dir beschriebene Liebesgeständnisszene. Das ist ja eine ganz klassische Filmszene. Aber er inszeniert die auf so einem Werbebillboard, wo die oben sitzen und wo auch, na gut, da sind sie irgendwie aus dem Fenster rausgekrabbelt und sitzen da in eises Kälte rum. Und schon hast du diese Szene halt irgendwie gebrochen und hast automatisch eine besondere Aufmerksamkeit und die Szene schon besonders gemacht. Und damit auch hast du schon diesen ganzen Kitsch-Faktor runtergedimmt, der jetzt, wenn sie, sag ich mal, nach dem Sex im Bett, wo sie vielleicht klassisch stattgefunden hätte, bei loderndem Kaminfeuer im Hintergrund dieses Gespräch geführt hätten. Ja. Und so hast du halt, und so macht er das immer wieder, also auch diese Verhandlungen später, wenn es um einen Drogendeal gibt, die halt in der Achterbahn stattfindet. Also, und so hast du auch wieder eine komplette Brechung drin, weil da plötzlich der eine sich übergeben muss währenddessen und die andere hat Spaß bei der Achterbahn. Und das sind halt auch die besonderen Tony Scott-Momente und das findest du in seinen Filmen immer wieder, dass du denkst, what the fuck, warum ist das jetzt gerade da und warum sieht das so aus?
Und das sind mittlerweile Sachen, die sogar übernommen worden sind. Ich habe jetzt letztens wieder auf Instagram irgendwie so ein Netflix interviewt jetzt in letzter Zeit immer irgendwelche Stars aus ihren Filmen oder Serien in der Achterbahn.
Okay.
Und dann sitzt da halt, also ich habe jetzt 2 so eine Clips schon gesehen, so ich denke so, ja, witziges Konzept, so und da.
Ja, wahrscheinlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass True Romance die allerersten waren, aber mir ist kein anderer Film bekannt. Also es gab ja schon vorher Achterbahn-Szenen, aber wo man jetzt so eine Szene in die Achterbahn gepackt hat einfach.
Nee, und ich muss auch sagen, für mich hängt auch wahnsinnig viel an Christian Slater und Patricia Arquette. Also die sind ja auch so zuckersüß einfach zusammen und ich weiß nicht, ob ich Christian Slater davor oder danach noch jemals in so einer coolen Rolle gesehen habe, weil ich weiß nicht, ich finde so sein Clarence
Operation finde ich schon verdammt cool.
Ja, John Woo.
Ja, aber trotzdem, nee.
Ja, Hard Rain.
Tony Scott.
Ja. Naja, es ist, aber auch da, ich finde halt, auch da gibt es ja, die Figur macht mit die größte Entwicklung durch. Der ist ja wirklich sehr nah am Psychopath am Anfang. Und es gibt ja, also er sieht ja nicht, das ist ja der zweite große Einflussfilm, Taxi Driver, er sieht ja nicht zufällig so aus wie Travis Bickle und hat die gleiche Jacke an und will dann auch das Gleiche machen, nämlich den Zuhälter über den Haufen schießen und hat auch sogar eine sehr ähnliche Szene, wo er sich selbst Mut zuredet, beziehungsweise seinen Mentor, den Val Kilmer spielt.
Der Elvis.
Den sie nicht Elvis nennen dürfen. Ja, deswegen, und der halt und wo du ja denkst, okay, der ist crazy jetzt, der Typ. Und dann dreht er ja auch durch und geht dann da halt hin und ist dann natürlich zwar heillos überfordert, aber dann da hast du halt noch diese ganzen Spuren von Verrücktheit und die treibt sie ihm ja nach und nach aus und er wird dann ja menschlicher. Und das ist halt auch ein Ding, der was diesem Film ein bisschen, finde ich, auch diese romantische und die schöne Kraft gibt, weil halt sich diese beiden Menschen gemeinsam zu besseren Menschen entwickeln und obwohl sie töten, aber sie töten halt, weil sie es müssen, um zu überleben. Aber sie werden halt gemeinsam besser und das ist halt so ein bisschen diese Kraft der True Romance.
Aber finde ich interessant, dass du das interpretierst als sehr sowas Psychotisches, dass er da. Ich habe das tatsächlich nie so wahrgenommen, dass er, wenn er zum Beispiel mit Elvis redet oder so, dass er da irgendwie so ein Knickwecker. Für mich war einfach nur ein verdammt einsamer Tropf, der halt in seinem Leben nicht viel hat so und wahrscheinlich auch nicht viel machen wird, außer da ständig in diesem Comicbuchladen zu arbeiten und halt irgendwie alte Filme zu gucken, halt so ein bisschen wie Tarantino selbst ja gefühlt, so, ne, der ja irgendwie halt da in seiner Videothek angefangen hat und deswegen, also für mich war so Elvis einfach nur so nach dem Motto, ja, ich bin so allein, der einzige Freund, den ich habe, ist halt irgendwie ein gestorbener Superstar, den ich mir irgendwie einbilde, der mir dann erzählt, wie toll er mich findet.
Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also es ist, und er ist halt an der Grenze zu diesem Psychopath werden. Und also ich verstehe es so, dass wenn sie nicht gekommen wäre, wenn sie nicht in sein Leben getreten wäre, dann hätte er vielleicht irgendwann diese Abzweigung, wer immer weiter wäre, wirklich irgendwann Travis Bickle geworden von Taxi Driver. Aber er wird halt hier noch gestoppt und macht dann zwar noch die Bluttat, die ja Travis Bickle genauso macht, dazu hält er über den Haufen schießen, aber er wandelt sich dann und er legt dann ja auch diese Armeejacke ab, die trägt er dann nicht mehr, sondern er trägt dann halt Hemden, die auch deutlich fröhlicher sind. Und deswegen ist, also man geht da ran, aber er wird jetzt nicht der komplette Psychopath, aber es wird so ein bisschen angedeutet, dass er halt in diese Richtung gehen könnte. Und diese Gespräche mit Elvis sind natürlich ein Ausdruck seiner Einsamkeit und Dings. Aber gerade in dieser Badezimmer-Szene, wo sie nebenan schläft und wo er quasi entscheidet oder wo ihm sein Mentor ja sagt, ja, dann geh jetzt da hin und genau, schieß den über den Haufen. Das ist halt schon ein Moment, wo er halt so stark ins Psychopathische in diesem Zwiegespräch geht. Ja.
Und dann kommt diese großartige Szene mit Drexel, die nach wie vor noch, die ist halt so drüber und da sind wir auch so an so einem Punkt, das könntest du ja heute so auch gar nicht mehr drehen, einfach weil, weiß ich nicht, so Gary Oldman in dieser Rolle mit diesen Dreadlocks, mit seinem komischen Auge, wie er da die ganze Zeit sitzt und da irgendwie sein Sushi frisst und
Frühlingsrollen.
Genau, Frühlingsrollen und wie auch noch zu ihm meinst, so, ja, da ist du kommst hier rein, du redest mit mir und dann läuft neben dir im Fernseher die ganze Zeit irgendwie was und ich finde halt da auch geil, da merkst du dann kurz, wie abgeklärt Clarence denn für einen gewissen Augenblick doch ist, weil jetzt immer, ja, den Film habe ich schon dann und dann gesehen, das ist das und das, ich will nichts mit dir essen, weil ich keinen Bock habe, noch länger in deiner Gegenwart zu sein und hier, das ist der Briefumschlag mit so viel Geld, wie ich dir für Alabama geben will und dann ist Feierabend so, ne, und dann dieser erste richtig große Gewaltausbruch in diesem Film, wenn sie sich da irgendwie prügeln und er dann irgendwie am Ende es ja gerade so noch schafft, Drexel umzubringen, wo ich schon denke, so, okay, wow.
Das ist der zweite große
Gewalt. Ja, stimmt, das fällt mir auch gerade ein. Genau, wir haben Samuel L. Jackson in seiner sehr, sehr kurzen Rolle verpasst, ja. Aber die ist natürlich auch toll.
Ja, also wir haben ja vorher einmal kurz etabliert, dass halt dieser Drexel nicht nur ein Spinner ist, sondern halt auch wirklich gefährlich ist. Mhm. Das ist ja wichtig für diese Auseinandersetzung, damit man halt merkt, dass so sehr sich hier Christian Slater gibt als, genau wie du es halt sagst, Kerl, jetzt als harter Kerl. Also das ist ja ein Act, den er da macht. Weil wir haben es ja vorher jetzt ja schon genug mitbekommen, dass er das eigentlich nicht ist. Aber er hat sich da jetzt da selbst so ein bisschen aufgepusht und geht da halt jetzt hin und zieht ja auch diese Nummer beeindruckend cool ab, bis zu dem Moment, wo es dann halt eskaliert. Und wir wissen aber halt, als das ist ja auch dann wunderbar den Suspense aufgebaut, weil wir halt als Zuschauer ja schon wissen, dass er in dem Moment jetzt hier nicht seinen Plan umsetzen kann, dass der andere sagt, ja, okay, viel Glück im weiteren Leben euch beiden und tschüss, sondern dass es da jetzt ja jeden Moment irgendwann eskalieren wird, weil der Typ schon bei anderen Nichtigkeiten eskaliert ist.
Machst du noch was sagen zu der wunderbaren Gewalt?
Naja, die Gewalt, ich glaube, da kommen wir ja noch ein paar Mal drauf. Ne? Ich weiß noch, dass ich damals dann doch relativ überrascht war von dieser sehr eruptiven Gewalt, die da ja wirklich im ganzen Film immer stattfindet. Die explodiert dann direkt immer so komplett aus sich heraus und dieser Schuss zwischen die Beine, den Clarence da als erstes absetzt, das fand ich als 14-Jähriger auf jeden Fall stark. Also ich bin auch jetzt...
Spritzt ja auch viel Blut und dann sagt sie, oh, krass.
Ja, aber allgemein die Gewalt, die ist ja auch dann doch sehr stark auch vom Hongkong-Kino geprägt, würde ich sagen. Gerade das Finale ist ja wirklich auch eine, kommen wir noch drauf, aber die Gewalt ist natürlich auch ein fester Bestandteil auch von den Figuren und teilweise auch der Grund, worüber sie sich auch entwickeln und weiterentwickeln und sehr gut.
Ja, genau. Und von da an geht es ja dann weiter. Dann gibt es kurz diesen Abstecher zu Daddy, Dennis Hopper. Da wird es ja auch schon, da wird der Film ja schon langsam ein bisschen heller. So, ne? Also das finde ich halt auch schön, wie dieser Film vom Dunklen halt ins schön Sonnige geht und so und im Zwischenfeld ist dann halt noch, er trifft sich halt mit seinem Vater, die finden irgendwie so ein bisschen irgendwie wieder zusammen. Und ziehen dann weiter und Papa kriegt ja dann irgendwann Besuch von Christopher Walken. Christopher Walken ist halt auch, finde ich, so eine Marke. Und wie er hier halt diesen, wie heißt er, Vincenzo spielt, der da dann zu ihm hinkommt und sagt, ja, okay, dein Sohn, der Vollidiot, hat Koks geklaut und lässt seinen Führerschein irgendwie neben der Leiche liegen. Und deswegen suchen wir den jetzt. Ich finde auch diese Auflösung dieser Szene, also ich meine, dieser Dialog, dieser, oder besser gesagt, dieser geschichtliche Monolog, den Dennis Hopper ja dann über Sizilianer hält, so, das ist dann halt wieder, ne, also so häufig wie da das N-Wort fällt, das ist schon mal wieder beispielgebend für das, was ein Tarantino ja dann häufiger und gerne mal tut. Aber ich finde es halt so geil, wie diese Szene letztendlich aufgelöst wird, weil Vincenzo will ja einfach nur wissen, wo ist jetzt Clarence, wo ist sein Koks. Und sie versuchen ja, den Vater irgendwie dahingehend zu foltern, zu sagen, okay, du musst mir jetzt sagen, wo. Und der Vater gibt ja nichts preis, erzählt seine Geschichte, bam, Schuss in den Kopf und außen vorbei. Und irgendeiner von seinen Handlangern geht dann an den Kühlschrank, weil er sich irgendwie ein Bier oder sowas rausholen will und am Kühlschrank mit so einem Magnet befestigt ist dann so die Adresse von Clarence und Alabama und so, Boss, du wirst lachen, aber hier. Und da steckt halt, finde ich, steckt auf der einen Seite ist diese Szene so brutal, auf der anderen Seite hat sie auch so viel schwarzen Humor und dann diese ja fast schon leicht absurde komödiantische Note zum Schluss. Ist so, also allein diese Szene für sich, glaube ich, könnte man hier wahrscheinlich noch 3 Tage drüber sprechen.
Ja, was mir auch an der Szene mit dem Vater allgemein gefällt, ist, dass es diese kleinen Geheimnisse noch gibt. Warum hat er sich da 3 Jahren nicht mehr gemeldet? Ist er wirklich so einsam, dass er sich auch nicht mehr aufraffen kann? Ist irgendwas vorgefallen? Es gibt dann auch noch diesen Satz von Christopher Walken, nachdem er Dennis Hopper erschossen hat, sagt er ja auch, das war der erste Mann, den ich seit 1984 erschossen habe. Diese Szenen, diese kleinen Sachen, die sind einfach so grandios, ohne da irgendwie jetzt noch groß zu sagen, oh, das war der erste Typ, den ich seit dann und dann. Das finde ich in diesem Film auch ganz stark, weil dieser Film halt noch seine Mysterien irgendwie hat, wo man selber überlegen kann, die man selber ausfüllen kann, was eigentlich gerade passiert. Und das finde ich sehr schön.
Ja, und diese Mysterien haben halt auch immer noch so ein bisschen, also die erweitern halt auch die Figuren noch und begründen ihre Handlung oder untermauern die. Weil zum Beispiel jetzt hier Dennis Hopper, man erfährt genau, 3 Jahre haben die sich nicht gesehen. Aber jetzt reicht dieser kurze Moment, um ihm diese Vaterliebe zu entflammen. Und er ist ja als erfahrener Ex-Polizist, weiß ja in dem Moment, wo diesen Mafia-Schergen gegenübertritt, ab irgendeinem Zeitpunkt weiß er kommt hier nicht mehr lebend raus. Er wird sterben. Und dann macht er ja diese ganze Geschichte, erzählt er ja nur, weil er weiß, wie er diese Italiener triggern kann. Mhm. Und weil er weiß, wenn die ihn erschießen, dann erfahren sie von ihm nichts. Mhm. Und er provoziert ja Christopher Walken mit dieser ganzen Geschichte, ihn zu erschießen. Also wird darüber erzählt, mit diesen 3 Jahren und so weiter, wie sehr seine Liebe für seinen Sohn halt noch da ist, dass er jetzt hier wirklich sagt, okay, dann lasse ich mich halt von denen umbringen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass man halt von Christopher Walken dann erfährt, dass er halt irgendwie seit 1984, wobei das gar nicht so lange her ist, weil der Film wird nie zeitlich verortet, aber der muss der kann eigentlich, das ist ein bisschen so ein kleiner Filmfehler-Dings, weil er kann eigentlich gar nicht so viel länger danach spielen, weil, jetzt schreibe ich kurz ab, eine Hollywood-Schauspieler hier, Michael Rapaport, Dick Ritchie, eine der anderen Tarantino-Persönlichkeiten, mit dem Film hat ja ein Vorsprechen für eine Serie von William Shatner und die lief nur bis Mitte der 80er. Mhm. Also kann es eigentlich gar nicht so lang danach sein. Aber trotzdem, allein durch dieses, ist wahrscheinlich, denke ich mal, irgendwie ist das reingerutscht. Vielleicht wäre es noch ein anderes Jahr besser gewesen. Aber trotzdem, die Funktion zeigt halt nochmal, wie sehr Christopher Walken das auch gewurmt hat, diese Geschichte. Also wie dieser Mann, der wirklich Kontrolle pur ist. Mhm. Der reinkommt mit dieser ganz ruhigen Stimme und alles eigentlich den ganzen Raum kontrolliert und sehr selbstsicher ist. Und da, er lässt es nicht richtig anmerken, aber er verliert in diesem Moment die Kontrolle. Er will den ja nicht umbringen, weil er ja in dem Moment eigentlich das klare Ziel hat, er muss Informationen aus dem rausfiltern. Der Kühlschrank ist ja ein reiner Zufallsfund. Ja. Daher, Und damit wird halt dann auch wieder darüber erzählt, einfach wie dieser Mensch die Kontrolle verloren hat. Und was ich immer noch ganz unterschätzt finde, diesem Schauspieler, in der ganzen Komik, ist dann auch noch der eine Kollege, der als einziger kein Englisch versteht, da am Ende kommt und fragt, was ist denn hier überhaupt passiert? Ja, auf Italienisch und alle. Also das ist und das wird ja auch später nochmal wichtig, dass der kein Englisch kann, weil der alles nicht versteht, was um ihn herum passiert. Also da ist so viel drin, dieser Szene, ja. Großartig.
Ist wahrscheinlich auch die ikonische Szene aus dem Film, oder?
Ja, ja, absolut. Also ich glaube, wenn man über True Romance spricht, ach hier, ne, Sizilianer. Also, ja, das genau. Aber ich finde, es gibt eine Szene, die hat Björn ja auch schon angedeutet, die geht mir halt auch immer nicht aus dem Kopf, wenn halt James Gandolfini anfängt, Patricia Arquette durchs Hotelzimmer zu prügeln, was uns denn ja so ein bisschen nach L.A. bringt, wo sie ja dann erst hier Dick, ihren Clarence besten Freund Dick treffen, der zusammen mit Floyd wohnt. Hier haben wir Brad Pitt in so einer kleinen Kifferrolle, wo ich ja auch denke, total geil. So, das war Brad Pitt, wo er ja noch nicht so, da war er gerade noch so am Anfang der große Star zu werden, und dann, ich finde es immer lustig, wenn man solche Leute dann irgendwie immer nochmal so in diesen Rollen sieht. So, er liegt ja den ganzen Film irgendwie gefühlt nur auf diesem Sofa, guckt Fernsehen oder hockt in der Küche, guckt auf Fernsehen und ist halt ständig einfach nur druff und aber passt irgendwie so auch in diesen Film so rein, ne? Und ich mag das.
Ja, bei der ganzen Besetzung, also die meisten Leute haben ja irgendwie, wenn du die Zeit zusammenrechnen würdest du nur für wenige Minuten im Film. Also Christopher Walken hat ja auch nur die eine Szene, ja, ja. Dennis Hopper hat die zwei Momente, Gary Oldmans Auftritt ist ja auch per se winzig und Samuel Jackson haben wir sowieso schon, der war noch nicht so bekannt, aber und Brad Pitt passt da auch rein. Die hatten halt, das zeigt halt auch schon ein bisschen, also da kamen zwei Sachen zusammen. A, Tony Scott war halt schon wer und Brad Pitt war zum Beispiel so, der wollte unbedingt mit Tony Scott arbeiten. Der hat einfach gefragt, hey, ich möchte einmal mit dir arbeiten, was hast du? Und dann hat er gemeint, ja, ich habe eigentlich nicht mehr so viel bei dem Film, aber hier. Und dann gab es halt, dass kurz halt vorher Reservoir Dogs so durchgestartet ist, zumindest in Hollywood und also ein Kinoerfolg war es ja noch nicht mit dem großen Publikum, aber in Hollywood war dann Tarantino angesagt und dann haben plötzlich halt ganz viele auch angefragt, was ist das Nächste, was mit Tarantino irgendwie verbunden ist, und da war gerade ein Prozess mitten im Casting und dann kam zum Beispiel Christopher Walken und so an Bord.
Mhm. Ja. Ja, und ich, dann sind wir ja so in L.A. und das spielt ja dann auch so gekonnt mit diesen typischen Klischees, okay, alle Schauspieler, alle Produzenten, alle Regisseure stehen auf Koks, brauchen Koks und Dick arrangiert ja dann irgendwie diese ganzen Treffen, damit sie dann irgendwie dieses Koks verkaufen können. Und dann haben wir, ich vergesse immer seinen Namen, wie heißt der Produzent? Dieser der
Don
Bring Them Home.
Donowitz, ja, genau. Wie hier Eli Ross, Figur ist ja aus Inglourious Basterds.
Der ja diesen krassen Kriegsfilm da gemacht hat, der nur noch getoppt wird von Apocalypse Now, wie wir ja dann erfahren und wie dann so auch diese Verhandlungen stattfinden. Björn hat es ja schon gesagt, in der Achterbahn und dann irgendwie mit in Geheimsprache und ich habe hier Dr. Zhivago und ja, aber Dr. Zhivago muss ich erst mal sehen, damit ich weiß, dass das auch wirklich Dr. Zhivago ist und sowas alles. Und da merkst du dann halt auch, wie naiv eigentlich Clarence auch an diese ganze Sache rangeht. So, ja, ich gehe nach Hollywood, ich habe einen Koffer voll Koks, da wird jetzt schon irgendjemand nehmen, und er verkauft es ja dann eigentlich auch ziemlich günstig so für das. Und er findet ja dann noch diese Geschichte davon, dass das irgendein Cop mal aus der Asservatenkammer hat mitnehmen lassen, da irgendwie 3 Jahre drauf gehockt hat. Und dann kommt ja noch das FBI ins Spiel, die davon ja irgendwie Luft bekommen und sowas. Also wie sich hier halt auf einmal auch nochmal so plötzlich diese dritte Komponente aufbaut. Also sie werden jetzt nicht nur von der Mafia gejagt, sondern jetzt kommt halt auch noch hier Tom Sizemore ist ja dann da als Detective mit dabei irgendwie.
Und Chris Penn.
Genau. Ja. Und es kommt dann halt noch diese Schiene auf einmal, dass das FBI da jetzt noch mitforscht und so. Das ist großartig. Also wie dieser Film einfach nicht aufhört, dir noch wieder neue Sachen mit dazu zu geben, die aber trotzdem so gut funktionieren, weil so auf dem Papier würdest du sagen, boah, wir sind nicht langsam jetzt ein bisschen viel und wir sind doch jetzt gleich schon am Ende irgendwie angekommen, aber so wie Tarantino das im Drehbuch handelt, wie ein Scott das ja dann auch so in diesem großen finalen Shootout dann alles handhabt und das alles zu Ende bringt, funktioniert es halt auch am Ende einfach grandios.
Ja, und da ist auch eine meiner Lieblingsfigurentochter nochmal auf Elliot, der dritte Tarantino-Figur des Films, also der eine Seite von Tarantino zeigt, von Bronson Pinchot gespielt, der damals ja ein riesiger Sitcom-Star war in den USA und der halt wirklich auch nochmal eine ganz andere Art von Humor reinbringt, auch wenn er dann halt von der Polizei geschnappt wird und auspackt. Und damit ja die ganzen Ereignisse des Finales überhaupt erst in Gang setzt, dass da dann halt plötzlich so viele unterschiedliche Parteien aufeinandertreffen. Und wie auch wieder einfach Dinge, die du halt schon kennst, dann halt wieder anders gemacht wird. Das ist dann halt der große Showdown, ist auch nichts mehr Neues, aber du hast ihn dann halt nochmal übersteigert, indem du halt dann nochmal eine neue Partei reinbringst, reinwirfst. Und am Ende ist es dann ja auch so. Und es gibt ja am Ende, es ist ja auch ganz komisch, wenn dann die Polizei die ganzen, also Clarence und sein Team und die Hollywood-Leute machen hier gerade einen Drogendeal, dann kommt die Polizei durch die eine Tür rein und links und plötzlich kommen die Italiener durch die andere Tür rein, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Warum kommen die jetzt die andere Tür rein? Warum ist die Polizei nicht da? Aber es sorgt dann halt dafür, dass dieses Mexican Standoff-Szenario halt auch nochmal in das X-Fache übersteigert wird, weil da halt so viele Leute rum und jeder zeigt auf jeden. Mhm. Wunderbar.
Ja. Ja, da gibt es dann auch ein ganz, ganz, ganz tolles Bild, wie ich finde, wenn der afroamerikanische Polizist langsam stirbt in diesen Federn.
Ja.
Oh, das ist so ein starkes Bild, so ein grandioses Bild.
Auch so ein Tony Scott-Moment wieder. Ja. Und dann natürlich auch noch ein bisschen, weil es ist ja, du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, Pascal, dass da ein bestimmter Hongkong-Klassiker zitiert wird, dass da halt dann auch John Woo, der vorher in so einem früheren Zeitpunkt einmal im Fernsehen läuft, hier wird er zitiert und da sind natürlich diese Federn, bei ihm sind es dann halt oft Tauben, sind da ja auch nochmal so ein bisschen ein Verweis drauf. Und dann halt auch noch dieses, wie der andere Polizist dann in dem Moment seine Weste aufknöpft natürlich, weil er denkt, jetzt wäre alles vorbei. Und dann kriegt er natürlich die Kugeln in die Seite rein, die nun offene, entblößte.
Ja. Also das ist, wie gesagt, das ist das große Finale. Vorher haben wir halt, wie gesagt, noch dieses Mini-Finale, was ich Patricia Arquette mit James Gandolfini abliefert und das wird immer eine Szene sein, die ich nur so mit zusammengekniffenen Augen gucken kann, weil sie sitzt da halt in diesem Hotel und wartet einfach darauf, dass Clarence irgendwie wiederkommt und James Gandolfini, der natürlich zu Christopher Walkens Mafiosi-Leuten gehört, findet sie halt in diesem Hotel, weil Floyd zu gedröhnt natürlich verraten hat, wo Clarence und Co. dann irgendwie abgestiegen sind. Und ja, also das, der ist ja nicht zimperlich, Patricia Arquette da durch den Raum zu prügeln, ohne Gleichen. Sie wehrt sich mit Korkenziehern, mit Kloschüssel, Abdeckungen und was weiß ich nicht. Also diese Szene finde ich jedes Mal so krass einfach, weil die ist so kaputt und gleichzeitig wirkt sie auch irgendwie, auf der einen Seite finde ich, wirkt sie sehr realistisch, auf der anderen Seite ist sie halt so überspitzt, weil wenn ich mir denke, okay, wenn sie da durch die diese Duschscheibe fliegt und so, die wäre schon dreimal gestorben in dieser Sequenz und hält da trotzdem immer noch irgendwie stand und
ja, sehr verstörend, weil sie eben auch so grafisch ist und Patricia Arquette halt immer mehr blutet, das nimmt ja kein Ende. Aber die Szene ist natürlich auch nochmal eine Spiegelung zwischen dem Moment von Dennis Hopper und Christopher Walken, weil James Gandolfini im Prinzip das Ding nach einer Minute lösen kann, weil das Kokain liegt unterm Bett. So wie bei Dennis Hopper, der Hinweis ist am Kühlschrank. Nur, dass natürlich diese Schlägerei im Hotelzimmer echt heftig ist. Auch weil sie einfach nicht endet.
Ja, genau.
Ja, und aber halt auch wieder diese Arroganz halt auch hier wieder rüberkommt. Also da ist halt der Typ, der sich halt natürlich haushoch überlegen fühlt und der ja sie überhaupt nicht ernst nimmt als Gegnerin. Und das wird ihm ja am Ende auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern halt voll zum Verhängnis, dass er halt die ganze Zeit halt bis zum Ende ja denkt, das ist ein Piece of Cake. Also er wird das jetzt hier, er wird die halt locker platt machen und spielt ja quasi ein bisschen mit ihr. Und es ist dann halt super verstörend. Andererseits, wie du gerade angedeutet hast, comichaft fast überzeichnet. Und das wird ja sogar noch weitergetrieben, weil sie mit diesen ganzen Verletzungen dann ja von Clarence da rausgeschleppt wird. Aber wenig später hat sie es ein bisschen überschwingt und sie können hier dem natürlich nicht ganz intelligenten Hollywood-Freund erzählen, dass sie sich beim Basketballspielen ein bisschen verletzt hat. Was er dann zwar dreimal nachfragt, nochmal, das ist wirklich für Basketball, aber was ja auch dann wiederum nochmal Nachkommentar zu dieser Szene so ein bisschen ist.
Und was ich bei diesem Film liebe, ist tatsächlich die Musik. Ich muss wirklich sagen, dieser Score, den Hans Zimmer da ja auch ein bisschen geklaut hat aus Badlands, der ja wiederum inspiriert wurde von, Gassenhauer?
Gassenhauer von Karl Orff, das war Badlands, genau, haben sie den genutzt.
Da haben sie den da genutzt, hier taucht er ja auch wieder auf, aber allein so, wenn diese Melodie schon kommt, so, du bist sofort irgendwie in diesem ganzen Ding drin und es ist ja auch so eine beschwingte Melodie irgendwie, die ja sowas, die eigentlich widerspiegelt, was wir mit diesem Pärchen so haben. So, ne? Das ist halt so dieses Märchenhafte, dieses rührende, süße.
Bisschen melancholisch.
So, genau, ja. Mhm. Aber so, ich finde, da ist Zimmer wirklich, was so die Musik angeht, on point.
Mich erinnert, also es ist ja genau, du hast ja gesagt, Full Badlands und so, mich erinnert das auch sehr stark dann mittlerweile an so, ich weiß nicht, ob ihr Joe Hisaishi kennt, der halt die ganzen Animes von Hayao Miyazaki unter anderem vertont hat und der hat auch Kikuchiro Sommer von Takeshi Kitano gemacht und das hat also ist jetzt eine ähnliche so Melodie und die hat auch, die gibt halt auch diesem Film und ist ja auch ein Roadtrip, also da ist es halt ein Gangster und ein kleiner Junge und gibt dem halt auch sowas Beschwingtes immer und sowas Fröhliches und das kommt, schafft halt Hans Zimmer hier ein paar Jahre vorher auch schon, dass man dadurch halt auch immer, wir haben ja Anfang dieses Märchen, dieses Positive, das schwingt da halt schon immer mit. Also irgendwie weißt du bei dieser Musik, dass dieser Film gar nicht ganz schlimm enden kann.
Ja, ja, richtig. Ja, das stimmt.
So, da habt ihr es, True Romance, definitive Empfehlung, glaube ich, von uns allen dreien. Mhm. Und dann widmen wir uns jetzt mal dem, weswegen dieser ganze Podcast überhaupt angefangen hat. Nämlich der Filmografie von Tony Scott und Björn hat es ja vorhin schon erwähnt, ein Filmemacher, der fürs Kino gemacht worden ist und der ja auch wirklich tolle, tolle Filme abgeliefert hat. Wie gesagt, ich kenne nur, also ich habe 4 von ihm nicht gesehen. Also Begierde habe ich leider nicht gesehen, also sein erster großer Film. Revenge habe ich leider auch nicht gesehen. Crimson Tide ist auch noch so ein schwarzes Schaf in meinem Stapel. Und seinen letzten Film, Unstoppable.
Oh.
Oh ja, okay.
Also er hast auf jeden Fall noch 4 gute Filme vor.
Ja, das ist doch schon mal etwas. Ja. Deswegen würde ich mich jetzt bei eurem Ranking vielleicht ein bisschen zurückhalten, weil wie gesagt, ich habe ja auch nicht irgendwie alles gesehen.
Ja, aber 4 Stück ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. Nicht gesehen, da kannst du auf jeden Fall mitreden.
Genau, das meine ich ja. Ich kann auf jeden Fall mitreden, aber also ich weiß. Ja, fangt ihr mal an und dann ich steige irgendwann ein. So, wollen wir einfach von Platz 10 aufwärts gehen oder wie?
Gerne.
Ja, dann los, Pascal, hau rein.
Mein Platz 10 ist Spy Game mit Brad Pitt und Robert Redford, ein Spionage-CIA-Thriller von 2001? 2002?
2001.
Ja. 2001, genau. Ich mag an dem Film natürlich in erster Linie, soll ich einfach sagen, warum er da auf 10 ist? Fass mich kurz bei 10 Filmen, beziehungsweise wenn wir jetzt hier...
Genau,
ja. Es werden ein paar wiederkommen, weil Spy Game auch noch in der Top 10.
Was mir halt an dem Film sehr, sehr gut gefällt, auch wenn ich ihn jetzt immer wieder gucke, ist diese schöne, geordnete Spannungsdramaturgie, die natürlich auch nochmal auf dieses klassische 70er-Jahre-Kino zurückfällt, aber eben mit den Mechanismen eines Tony Scotts erzählt, der auch immer visuell versucht, Grenzen auszuloten. Also da kommen wirklich 2 Welten zusammen, die für mich in Spy Game einen wunderbar aufgeräumten und doch sehr flackernden Thriller erzeugen lassen, der mich jedes Mal aufs Neue packt.
Ja. Sehr gut. Mein Platz 10 ist Déjà-vu. Einer seiner vielen Zusammenarbeiten mit Denzel Washington, sein vorletzter Film von 2006, der Ja, der hat so ein bisschen ein Science-Fiction-Zeitreise-Ansatz, den aber Tony Scott, der jetzt ihn nicht so sonderlich interessiert, der wird dann nochmal kurz erklärt, das braucht man nicht zu verstehen, wenn er das ist. Und der halt auch sehr, also wo er das, was er dann gerade am Ende seiner Karriere, diese Überforderung mit Bildern teilweise auch, wirklich sehr auf die Spitze treibt, beziehungsweise ganz auf die Spitze getrieben hat, das noch kurz vorher, aber wo er das sehr konsequent fortsetzt, weil es halt auch so eine Überforderung mit Bildern in diesem Moment gibt, weil ja man die Vergangenheit beobachtet und beeinflussen versucht. Und aber gleichzeitig auch, was also zu Romans passt, geht es da halt auch um Liebe sehr stark und um das Retten einer Person, die einem wichtig ist. Und das ist halt alles wirklich sehr spannend erzählt. Das ist inhaltlich ja kompletter Nonsens, dieses ganze Action-Dings. Ja, ja. Das muss man wissen, aber ist spannend und actionreich halt erzählt. Und ja.
Ja, cool. Glaube ich, hätte ich auch gewählt, wenn ich jetzt wirklich gerankt hätte. Ich glaube, so Platz 10 wäre bei mir auch Déjà-vu. So. Also,
du hast gar kein Ranking
jetzt. Ich habe jetzt leider gar kein Ranking, deswegen ich orientiere mich einfach.
Du kannst ja mal eine Top 5 oder
und,
so.
Und genau, ich klaue mir mal Björns Kugelschreiber, den ihr hier habt, und ihr macht einfach mal
mit meinem Platz 9.
Platz 9 weiter,
ja. Genau, das ist bei mir der Fan.
Den habe ich vor kurzem mit meiner Mama geguckt.
Oh!
Ja. Den habe ich noch gut im Kopf.
Ja, ich habe ihn auch vor kurzem nochmal gesehen, weil ich dann auch für Filmstarts einen Artikel noch geschrieben habe, weil der im Fernsehen lief. Und bei dem Film, also es ist in Anführungsstrichen ein klassischer Stalker-Film von einem besessenen Baseball-Fan, der seinem großen Idol immer näher kommt, sage ich mal, ein bisschen untertrieben. Und was mich wirklich, also natürlich auch wieder ein ganz klassischer Tony Scott-Film, auch mit der Werbefilm-Ästhetik, aber was mich wirklich an dem Film immer wieder begeistert, ist, wie emotional der am Ende wird. Also du hast zwar diesen von Robert De Niro gespielten Super-Freak, der echt keinerlei Grenzen mehr kennt und für seine Ziele natürlich auch mordet, aber dieses Ende geht mir echt immer nah. In dem Stadion ist wirklich sehr berührend. Wenn ich dran denke, ist sehr berührend.
Ja, für alle, die Joker gut finden, schaut der Fan, der ist besser.
Ja.
Und wenn wir das schon bei so Stadien und Dings sind, dann passt mein Platz 9, das ist nämlich Last Boy Scout, der dort anfängt, wo der Fan aufhört, so ein bisschen im Stadion, bloß und bei strömendem Regen. Mhm. Bloß sind wir nicht in einem Baseballstadion, sondern im Footballstadion. Und habt ihr ja, glaube ich, im Podcast
Wir haben einen sehr, sehr tollen, sehr, sehr langen Podcast. Scout,
ja. Da verweise ich einfach darauf. Ist der Film, den auch For True Romance direkt gemacht hat. Mhm. Und wo, wir haben es vorhin ja schon kurz erwähnt, auch Tarantino quasi am Set war. Und wo Tony Scott dabei insgesamt sehr gelitten hat beim Dreh. Und aber das merkt man dem Ergebnis nicht an. Und auch da sieht man zum Beispiel James Gandolfini schon als harten Schläger und hat wirklich auch einige abgedrehte Action-Szenen und halt ein bisschen
Buddy-Komödie. Genau, ein gut aufgelegten Bruce Willis.
Ja. Ja.
Also ich mag den Film auch sehr.
Damon Wayans auch super da. Ja. Sehr guter Buddy-Film. Kann man zitieren ohne Ende, wobei heute eher nicht mehr so laut, aber genau. Damals jedes Zitat auf dem Schulhof.
Deine Mutterwitze, ich wollte gerade sagen, unfassbar. Das glaube ich so, hat losgelöst all die, deine Mutter so hust.
Ja, super Film. Bei mir auf der 8 ist Crimson Tide. Mhm. Der bessere Jagd auf Roter Oktober, auch wenn man die jetzt nicht wirklich vergleichen kann, aber es ist beides U-Boot-Filme, wo Tarantino auch mitgearbeitet hat am Drehbuch. Merkt man auch, finde ich. Hauptrolle Gene Hackman und Denzel Washington. Grandioser Spannungsfilm mal wieder. Kann man zurzeit auf Disney Plus gucken. Was heißt zurzeit? Wahrscheinlich für immer.
Ah ja, okay.
Ja, dann mache ich es jetzt ganz kurz. Also bei mir sind sowieso Platz 7 bis 10 extrem eng beieinander. Und ich habe auf 8 Spy Game, über den wir schon geredet haben. Und ich mache gleich die 7 mit. Da ist nämlich bei mir Crimson Tide, über den Pascal gerade geredet hat. Und da muss ich, glaube ich, bei beiden keine weiteren Worte mehr verlieren, weil ich ihm voll zustimme.
Ja, Platz 7 ist bei mir Last Boy Scout. Deswegen gehe ich dann direkt rüber zur 6. Das ist bei mir Pelham 123. Ein Remake von einem 70er-Jahre-Klassiker, glaube damals mit... Ist das der mit
Walter Matthau,
genau, der übrigens auch super ist. Das Remake ist ein schöner Film über ein sehr, sehr psychisch angeschlagenes Amerika. Ein Amerika, was vollkommen aus den Fugen geraten ist und dadurch halt manifestiert wird durch John Travolta, der absolut grandios ist in dem Film. Und ich glaube, Denzel Washington ist halt in dieser Rangierzentrale von dem U-Bahn-System und ist der Einzige, der von John Travolta akzeptiert wird, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und das ist so ein Spannungsfilm mal wieder, ich sag's heute noch tausendmal, aber auch ein grandioser Charakterfilm. Genau das, wofür man Tony Scott in erster Linie allgemein gar nicht so wahrnimmt, aber was es sehr, sehr häufig ist, also dass er wirklich ein wunderbares Gespür für die Charaktere hat und das auch oftmals über das Visuelle zum Ausdruck bringen kann. Und Pelham ist da wirklich grandios.
Ja, also toll.
Ja, ja, den mochte ich auch sehr, obwohl ich trotzdem eher ein Fan des Originals bleibe.
Der Original ist auch super.
Einfach, der ist toll. Also gerade auch diese Auflösung.
Das Ende
vom Original ist halt einfach so geil. Und
ja,
deswegen, ich glaube, da schlägt mein Herz immer so ein bisschen mehr für den Originalen.
Ja, Pelham hat bei mir die Top 10 auch ganz knapp verfehlt. Der ist bei mir auf der 11, als ich dieses Ranking gemacht habe. Aber ich habe auch, muss ich sagen, jetzt ein bisschen geschummelt. Ich habe einen Kurzfilm noch weiter vorne. Toll wär's. Genau, aber toll. Und auch eine Sache, die Tony Scott sehr oft macht, dass bei ihm ja fast immer Hitze ist und die Leute schwitzen. Und das ist bei Pelham ja extremst.
Ja.
Und das ist auch bei meiner Nummer 6 spielt das eine Rolle. Das ist nämlich der Hunger, Begierde, sein erster Film, der auch lange Zeit ein bisschen verkannt wurde, finde ich. Oder also es ist eine Vampir-Geschichte. Catherine Deneuve und David Bowie spielen ein Vampir-Paar, das in so einem alten Anwesen residiert. Und Susan Sarandon spielt eine Ärztin, die ihn behandelt, weil er plötzlich doch älter wird. Und das eigentlich nicht sein sollte. Und aber es steht eine erotische Anspannung zwischen ihr und Catherine Deneuve, die sie plötzlich auserkoren hat, als, oh, wenn mir der Alte hier wegstirbt bald, da brauche ich ja jemanden Neuen an meiner Seite. Oder beziehungsweise vielleicht, ist, also nicht nur vielleicht, sondern es ist ja gar nicht so unrecht, dieser Wechsel. Und wurde lange Zeit auch ein bisschen kritisiert oder so, dass der halt sehr voyeuristisch in einer ausführlichen Sexszene zwischen den beiden sei. Finde ich gar nicht so, also gerade es nimmt sehr viel vorweg, wie Tony Scott später Sexszenen inszeniert. Das hat was extrem Sinnliches.
Ja.
Aber erzählt halt auch hier wieder mit diesen Bildern, wird in dieser Szene unglaublich viel schon über die Figuren erzählt, ohne dass die ein Wort sprechen müssen. Und ist halt wirklich ein sehr, sehr spannender Film, der ein einziges kleines Manko hat. Ist das ganz Ende, wo das Studio damals drauf bestand ist, damit man noch ein mögliches Sequel anteasern kann, was da nie kam. Dass Tony Scott und also alle waren dagegen, Susan Sarandon war dagegen, aber es wurde gemacht. Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Es ist halt, ist halt nur unnötig. Die letzten 2 Minuten sind unnötig.
Ja. unglaublich bildgewaltig, der Film.
Ja.
Und von so einer tiefen Melancholie auch durchdrungen. Meisterwerk.
Muss ich mir dann auch mal angucken.
Ja. Platz 5, True Romance. Haben wir drüber geredet, glaube ich.
Ja, mein Platz 5 ist jetzt Kurzfilm, oder ist gar nicht so kurz, aber A Laughing Memory heißt er. 1970 hat er den schon gedreht, als er noch gar nicht dran gedacht hat, Filmemacher zu werden, aber halt die Möglichkeit hatte, fürs Britische Filminstitut da einen Film zu machen. Geht darum, dass ein älteres Paar überfährt einen Fahrradfahrer und fährt ihn zu Tode. Und dieses ältere, einsame Paar, das seinen Sohn verloren hat, nimmt die Leiche mit nach Hause, steckt sie in die Klamotten des Sohnes und behandelt ihn jetzt den restlichen Film so, als wäre es der Sohn, der jetzt hier ist. und ist sehr schwarzhumorig, ist aber, und das ist das Eindrucksvolle, nimmt schon sehr viel von Tony Scott weg, was wir schon ein paar Mal gesagt haben heute, dieses Erzählen über die Bilder. Also es wird kaum gesprochen in diesem Film. Der Mann spricht quasi gar nicht. Die Frau spricht immer den Sohn an, der aber natürlich logischerweise nicht antwortet. und aber es erzählt halt so viel über diese Bilder. Und es hat diesen schwarzen Humor, habe ich gerade gesagt, aber es steckt halt auch unglaublich viel Gefühl drin, weil du halt richtig diesen Schmerz dieses alten Paares auch spürst. Und ein wirklich ganz, ganz toller, bewegender Film. Ja.
Also ich habe jetzt mal The Fan auf meine Platz 5 gesetzt.
Guter Film. Weil,
ja, genau, Pascal hat es schon erwähnt. Ich kann mich eigentlich dem nur anschließen. Ich habe, wie gesagt, früher habe ich den sogar relativ häufig irgendwie gesehen. Jetzt, wie gesagt, vor kurzem durch Zufall mit meiner Mama irgendwie nochmal im Fernsehen oder so. Sind sie irgendwie dran hängen geblieben.
Ja, genau.
Aber ja, ist auf jeden Fall echt spannend. De Niro, fantastisch.
Wesley Snipes.
Auch toll als dieser Baseballspieler, auch wenn ich mit Baseball nie irgendwie was anfangen werde, in meinem ganzen Leben nicht, aber...
Muss man nicht. Also ich glaube, Tony Scott hat Sport auch null verstanden.
Nee, das fand ich bei diesem Film halt auch so toll, so dass, ja gut, es hätte jede Sportart sein können,
genau.
Und das wäre auch vollkommen egal gewesen. Es geht halt nur darum, wir brauchen eine berühmte Persönlichkeit, die jetzt einen mehr als nur aufdringlichen Fan bekommt und
Ja. Geht nicht um den Sport, sondern eher, genau. was daraus entstehen kann. Jetzt bin ich bei meinem Platz 4 und das ist der Staatsfeind Nummer 1.
Ist auch meine 4, kann ich schon mal spoilern.
Dann, Überwachungsstaat aus 1997?
98.
98, ja. Natürlich seiner Zeit weit voraus, sehr, sehr weit. Für mich die zweitbeste Will Smith-Performance. Hinter Ali,
ja.
Michael Mann, Staatsmann Nummer, was ich jetzt schon ganz oft gesagt habe, ist super spannend, grandios inszeniert, auch wie Tony Scott da quasi es auch schon wieder schafft, obwohl dieser Film natürlich auch viel Inhalt hat, in Anführungsstrichen, worum es geht und was er vorweggenommen hat, ist es hier für mich auch ein Paradebeispiel dafür, wie Form zum Inhalt werden kann, wie man über Bilder erzählt. Und ich glaube, dass ich Leuten, die mit Tony Scott erstmal einsteigen möchten, True Romance sage ich schon, denen vielleicht auch, aber Staatsfeind Nummer 1 geben würde, weil auch als Blockbuster halt, aber immer wieder auch dieses Feeling oder diese Bilder, die man von Blockbustern kennt, bricht. Es ist... Weiß ich nicht, es ist ein Kunstblockbuster.
Ja, das ist ein super, also Staatsfeind Nummer 1 war ein bisschen so meine Tony Scott Einstiegsdroge, würde ich sagen. Also das war, ich habe den damals im Kino gesehen und ab da habe ich dann angefangen, Tony Scott Filme zu schauen. Und der hat halt dieses, also der hat schon diesen, wir haben gerade gesagt vorhin mal, dass Tony Scott mit seinen Bildern auch überfordert. Und das hat er mit der Staatsfeind Nummer 1 das erste Mal so richtig getan, aber noch in diesem Blockbuster-Konstrukt, dass du halt auch merkst, dass das halt ein dann doch von Produzenten geplanter großer Kinohit werden sollte, was dann bei späteren Sachen wie Domino oder Man on Fire, die sind dann halt 100% Tony Scott und da kann das auch zu viel werden und ich hatte mit den Filmen lange Zeit Probleme, nicht mehr mit so, einer von beiden kommt auch noch, aber Staatsfeind Nummer 1 hat da halt wirklich so dieses Einstiegslevel, also wenn man da sagt, ich möchte, bevor ich Domino oder Man on Fire schaue, erstmal Staatsfeind Nummer 1 sich rantasten.
Genau.
Das ist aber interessant, weil Staatsfeind Nummer 1 war nie so mein Film. Also ich finde ihn nicht schlecht, aber ich glaube, wenn ich mit dem eingestiegen wäre, wäre es, weiß ich nicht, so, der hat für mich, ich bin tatsächlich eher mit den ganzen, also ich habe damals, ich glaube, meine erste Tony Scott war tatsächlich Tage des Donners.
Ja, nee, also das geht ja genau, es geht, also kann man natürlich in Tony Scott einsteigen, aber ich meine jetzt, es gab irgendwann in der Karriere, also beziehungsweise er hat das ja von Anfang an Begierde, hat er das schon stark mit diesen Bildern und es ist natürlich auch immer drin in Top Gun, Tage des Donners und so weiter, aber so das, was Tony Scott visuell machen will und dieses Ganze überfordern, was er dann später machen kann mit wirklich extrem schnellen Schnitten, teilweise queren Kameraperspektiven, Kameras, die rumfliegen und so weiter, das hat er lange Zeit sehr, sehr dosiert eingesetzt und bei Abstaatsfeind Nummer 1 war das halt fest bei ihm drin, dann ging das nicht mehr ohne. Und Staatsfeind Nummer 1 war das erste Mal, dass er das reingebracht hat. Also wenn man diese spätere Phase von Tony Scott, wo er so ein bisschen die Handschrift hat, mit der man ihn heute verbindet.
Ja. Auch dieses sehr Experimentelle. Ja. Und er hat natürlich auch Gene Hackman, der quasi nochmal seine Rolle aus der Dialog aufnehmen. Grandioser Film. Grandioser Film.
Also meine Nummer 4, da werdet ihr jetzt wahrscheinlich lachen, aber es ist definitiv eine Reihe, über die wir mal einen Podcast machen sollten, Beverly Hills Cop 2. Das ist für mich, ich liebe diese Reihe einfach, ich glaube, das ist halt auch so eine, ich habe die schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich glaube, das ist halt auch so dieses Problem, dass das halt so nostalgisch in meinem Kopf verwurzelt ist, dass ich diese Filme halt früher als Kind rauf und runter geguckt habe mit meinem Papa und ich weiß nicht, die war halt immer irgendwie so drin. Beverly Hills Cop, Eddie Murphy war halt ganz große Kiste und es war halt so, deswegen, ich muss die unbedingt irgendwann mal wieder gucken. Wahrscheinlich werde ich mir dann diesen Podcast sagen, oh Gott, wie konntest du nur? Aber ich weiß nicht, ich mag den Film.
Das habe ich mir auch gedacht eine Weile und dann habe ich Beverly Hills Cop 2 nochmal geguckt jetzt vor dem Podcast und dachte mir, nee. aber natürlich, der Film ist bei mir wahrscheinlich der vorletzte Tony Scott, vielleicht auch der letzte. Ich müsste Domino halt nochmal gucken, da bin ich mir echt nicht ja, sicher, wie das, wie der.
Ja, der ist bei mir gewachsen, Domino war lange Zeit. Aber Beverly Hills Cop 2 ist der einzige Tony Scott Langfilm, den ich schlecht finde. Mhm. Also den ich wirklich schlecht finde. Und ich glaube, es ist auch der schlechteste Beverly Hills Cop Film für mich sogar, was ganz Schlimmes, weil es von Tony Scott ist. Mhm. Aber ich finde, es ist ist da sehr, sehr wenig Tony Scott drin. Und
ja. Na gut, das liegt halt einfach an der Natur der Sache.
Ja, klar, das war natürlich eine
Es geht Ding. Nicht um Tony Scott, es geht um Eddie Murphy.
Ja, es war halt natürlich auch im Endeffekt nach Top Gun 2, nach Top Gun 1, 2, nach Top Gun die Chance für ihn, jetzt gleich nochmal einen nachzulegen und mit einem sicheren Hit sich dann hoffentlich die Freiheit zu erkämpfen, die man halt einfach hat, alles zu machen. Und er hat da ja auch Ideen reingebracht, aber ich finde den auch, man merkt auch sehr bei diesem Film, gerade ich habe die kürzlich alle drei, nämlich als ich die Tony Scott Retro gemacht habe, dann habe ich gedacht, ich gucke ja nicht irgendwie Beverly Hills Cop 2 einfach mit rein in der Retro, dann gucke ich schon die komplette Beverly Hills Cop Trilogie. Man merkt, finde ich, sehr, dass der erste Beverly Hills Cop halt, der war kultig, das war die Idee, jetzt müssen wir schnell was nachschießen und wir haben da ruckzuck irgendwie so ein bisschen ein Drehbuch zusammengezimmert, das ich finde doch teilweise sehr, sehr lieblos mit den Figuren umgeht. Und ich finde den Einstieg, der auch wieder, den finde ich toll, der ist auch so wirklich ein bisschen Tony Scott und wie er da auch wieder Detroit in Szene setzt und wieder hässlich, wie in True Romance jetzt auch. Aber sobald es da nach Beverly Hills geht, ist das so ein bisschen Aufguss des ersten Teils und jedes Mal deutlich schlechter. Ich finde auch, ich glaube, es ist Jürgen Prochnow, im zweiten Jahr. Den und Brigitte Nielsen.
Schwierig.
Also sehr, 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 nicht nur problematisch, sondern auch langweilig. Deswegen leider bei mir ganz am Ende der Liste. Nur Agent Orange, so ein Kurzfilm von ihm, ist noch hinterher, der aber halt einfach nur ein Werbespot ist. Mehr oder weniger als Kurzfilm getarnt.
Na dann, Platz 3.
Platz 3 ist bei mir Unstoppable.
Habe ich nicht gesehen. Kann ich nicht zu sagen.
Ich weiß, da sagt Björn gleich noch was zu. Deswegen halte ich mich hier mal zurück und sage nur, wer Nervenkitzel mag, guckt sich den Film an.
Mit wem ist der nochmal?
Denzel Washington und Chris Pine.
Ja. Ah ja, stimmt. Ja. Ja. Ist natürlich eine Riesenlüge, dieser Film. Weil der Zug ist nicht unstoppable, Spoiler.
Ja.
grandios. Also das ist für mich, der kommt bei mir erst auf der 2, aber ich rede trotzdem jetzt schon über unstoppable, dann kann Pascal danach dann noch zwei weitere machen. Das ist für mich, ist das wirklich Action-Kino in Perfektion, weil um Action-Kino geht es ja sehr, sehr viel um Bewegung und das, was hast du das mehr als auf einem rasenden Zug? Und also das ist, da gibt es so viele Momente, wo dir eigentlich der Atem stockt und es ist laufend passiert was. Es gibt keinen Moment, der langweilig wird, aber es ist auch nicht so, dass es dir irgendwann egal wird, weil es nur passiert, sondern es gibt immer wieder genug neue Sachen. Und du hast auch das hat halt Tony Scott früh verstanden und zeigt ja halt hier, du hast halt Figuren, mit denen du wirklich mitfiebern kannst. Mhm. Und auch da erzählt er halt unglaublich viel in der Action über diese Figuren. Du hast das nicht, dass du irgendwie eine halbe Stunde Exposition hast, um erstmal überhaupt die kennenzulernen und was ihr Familienleben und ihr Background ist und warum du dich um die sorgen musst und so weiter, sondern du wirst reingeworfen und du kriegst das alles nach und nach mit an die Hand, aber immer rechtzeitig, um da dabei zu sein. Und ich kann diesen Film hoch und runter schauen und bin da immer wieder begeistert. Also
Allem, weil es halt 100 Minuten eine Action-Szene ist im Prinzip. Ne? Die haben gar keine andere Wahl, die müssen halt aus dieser Action raus. Aber Chris Pine und Denzel Washington sind absolut grandios miteinander. Die wachsen einem sehr schnell ans Herz und schweißt.
Worum geht's denn eigentlich?
Es geht darum, einen Zug aufzuhalten. Ein Zug mit Gefahrgut ist unstoppable.
Ja, und auch auf unfassbar dumme Art und Weise. Ja,
es sind ein paar Fehler passiert, das ist aber auch ganz lustig inszeniert ist. Und dann ist dieser Zug rast halt durch die Gegend und der muss halt unbedingt aufgehalten werden. Und Denzel Washington spielt halt den alten, erfahrenen Lokführer, dem seine Stelle eigentlich wegrationalisiert werden soll und der gerade mit dem jungen Nachwuchs noch einarbeiten soll, quasi sein Nachfolger, auf den er eigentlich gegen den er antipathisch eingestellt ist, weil der ihm halt seinen Job ein bisschen wegnimmt. Und die beiden müssen dann aber halt zusammenraufen mit noch ein paar Leuten, die dann Schaltzentrale und drumherum. Sowas sind. Mhm. Ja, aber hauptsächlich sind es halt die beiden, die wirklich am Zug sind.
Super. Unbedingt mal angucken.
Super.
Also simpler kann eine Geschichte eigentlich gar nicht sein. Mhm. Die Story ist im Wesentlichen ein Satz, ein Zug muss gestoppt werden.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Allerdings.
Ja, und
das, obwohl er unstoppable ist.
Ja, und bei mir ist unstoppable, ich wette, der kommt bei dir jetzt gleich auch noch, Pascal, bei mir ist unstoppable knapp halt auf der 2, weil auf der 3 ist dann Man on Fire, eine weitere Tony Scott, Denzel Washington Zusammenarbeit, mit der ich lange Zeit, als ich das erste Mal im Kino gesehen habe, muss ich sagen, mochte ich den nicht. Ich war völlig, ich habe gedacht, was passiert hier? Ich verstehe nichts. Ich war völlig überfordert. Ich bin wirklich ich verschwitzt, und es war jetzt nicht, weil es so heiß war, aus dem Kino rausgekommen, war eigentlich nur überfordert und habe gedacht, ich habe nichts gesehen, die Hälfte des Films, oder was war, ist da vor sich gegangen, und das war mir alles. Das ist das Spiel, also es ist eine Romanverfilmung, die Tony Scott sogar ganz am Anfang seiner Karriere schon machen wollte. Da hat man ihm das nicht zugetraut, und dann hat das jemand anderes gemacht, und da kam der Film schon mal raus, Man on Fire, in den 80ern. Und dann hat er es, 20 Jahre später oder so, dann halt, oder mehr sogar, noch machen dürfen, und es geht darum, dass in Südamerika spielt das jetzt, Denzel Washington spielt so einen alten, ausgebrannten CIA-Veteran, der halt jetzt von Christopher Walken, seinem guten Kumpel, einen Job vermittelt bekommt, Bodyguard bei so einer reichen Familie für das Mädchen, und er hat eigentlich keinen Bock, ist Säufer und ist zu nichts mehr so ein bisschen fähig, aber dann hat er halt mit diesem Mädchen zu tun, und die ist halt, Dakota Fanning spielt die, großartig. Mhm. Und wenn jemand noch nicht getan hat und die Blu-ray zu Hause hat, unbedingt das Making-of anschauen. Also Dakota Fanning ist sensationell in diesem Making-of. Im Zusammenspiel mit Tony Scott. Und genau, also er muss die halt beschützen, und wird langsam warm, und er kriegt so ein bisschen Vatergefühl. Mhm. Das ist so eine Mischung aus Vater, Freund. Das ist auch, es ist durchaus eine Liebesgeschichte, aber halt jetzt nicht irgendwie moralisch problematisch, sondern halt wirklich man sagt ein bisschen, es ist eine Vater, aber ich finde, es ist besser, es ist wirklich eine innige Freundschaft, weil er nimmt sie halt wirklich als gleichwertig wahr und nicht als kleines Mädchen, was schon sehr stark ist und viel ausmacht. Und dann wird sie halt irgendwann doch entführt, und er, Versagen ist ein bisschen hochgegriffen, weil er kann halt einfach nichts machen, das ist halt völlig überrumpelt in dem Moment, und er landet halt schwer verletzt im Krankenhaus, und ja, dann hat er halt nur noch ein Ziel raus und die Leute finden, die verantwortlich sind und zur Strecke bringen. Und das spielen wie oft bei Tony Scott noch ganz, ganz viele weitere Stars in Nebenrollen mit. Und hat halt dieses, es spielt halt in Mexiko, und du hast halt, das Mexiko ist Mexiko, ich bin jetzt sicher, Mexiko. Und du hast halt diese Riesenstadt, und es wird dir gleich am Anfang der Auftaktsszene mit ganz, ganz vielen schnellen Schnitten, kriegst du so eine andere Entführung gezeigt, und wie brutal das halt alles abläuft und wie völlig überfordernd das alles ist. Der ganze Zeit dieser Verkehrslärm hupt, und du verstehst teilweise nicht, was gerade vor sich geht, und die Sonne blendet immer alles durch, und das ist aber mittlerweile, finde ich das, ich habe diesen Film mittlerweile keine Ahnung wie oft geschaut, einfach grandios, wie halt diese ganze Gewalt von diesen, also die Gewalt, die ausgeübt wird, aber auch von diesem Lärm, von diesen Menschenmassen, wo dann auch halt natürlich ganz, ganz viele, also jede zweite Figur ist irgendwie Gangster oder mit Gangster verbandelt in diesem Film irgendwie.
Macht einem auf jeden Fall Lust
nach Mexiko. Da ist es definitiv kein Werbefilm für Mexiko. Da war man damals sicher nicht glücklich. Aber es ist grandios, und ich finde mittlerweile, das hat mich damals am Anfang auch gestört, der Film braucht eine Zeit, weil er halt sich sehr, da nimmt er sich sehr viel Zeit, um wirklich diese Beziehung zu erzählen. Also das geht, glaube ich,
aber das,
nicht gestoppt, aber, das, aber eine Stunde. Aber mittlerweile finde ich das grandios.
Ich wollte gerade sagen, also das wäre meine Nummer 1 hier, glaube ich, weil ich habe das, glaube ich, Pascal letztens schon mal erzählt. Das erste Mal, als ich diesen Film gesehen habe, bin ich im Kino einfach eingepennt. Aber es lag nicht am Film, sondern einfach, weil ich todmüde war. Und dachte mir so, nee, den Anfang fand ich schon irgendwie cool, muss dieses Ding irgendwie nochmal angucken. Da habe ich ihn ein zweites Mal im Kino angeguckt. Ich finde den super. Also ich mag gerade, dass er sich so viel Zeit lässt, weil das macht es, finde ich, umso tragischer, wenn sie dann am Ende tatsächlich entführt wird. Und du merkst so, okay, jetzt ist es für ihn persönlich. Ja. Wenn sie kurz vorher entführt wäre, dann wäre es halt nur irgendein Job für ihn gewesen. Mhm. Und jetzt, weil er ist ja auch hier Creasy Bear und irgendwie sowas, sie haben ja dann auch so ihre Spitznamen und sowas alles und ihre Routinen und so. Ich finde den großartig. Denzel Washington in dieser Grummelbär-Rolle, Dakota Fanning, hast du ja schon so zuckersüß da noch, wie sie da als Kleine da rumschauen. Und wie der Film halt auch kippt dann und dieses ultra brutale, wenn er denn da ja wirklich so.
Ja, er kennt dann halt keine Gefangene mehr. Ja, also er hat ja auch kein Problem damit, einen ganzen, also eine ganze Kreuzung in die Luft zu sprengen, ja, und da seine Rache zu üben. Das ist halt krass dann und auch Hammerende allerdings ist. Ja, und genau unfassbar. Mit dem Erzählen, also das macht zum Beispiel das Original, Anführungszeichen, also die Erstverfilmung des Buches, da geht das halt schon relativ schnell. Mhm. Der ist halt, keine Ahnung, der ist jetzt halt typischen 90 bis 100 Minuten und da geht es dann halt schon relativ schnell, dass halt diese Entführung kommt. Da musst du halt in 15 Minuten einfach akzeptieren, dass die beiden jetzt irgendwie, dass der versoffene Kriegsveteran ist es da, jetzt plötzlich halt die ganz toll findet, weil er sie halt mal zum Sportevent begleitet hat.
Cool. Yeah. Yeah. Ja, bei mir ist man unter Feuer auf Platz 2, kann ich nur zustimmen. Ich finde, diese erste Stunde, die brauche halt auch, um diese Tiefe der Emotionen einfach auch deutlich zu machen. Dann halt auch die Tragik, wie du eben schon gesagt hast, die sich da in ihm dann entfaltet, dass er die Person, die ihm gerade so im Leben noch was bedeutet, einfach nicht beschützen konnte. Und dann läuft er ja komplett amok einfach. Großartiger Film. Grandioses Ende. Wirklich geht unter die Haut.
Ja, heulig.
Ja, ja, ich auch. toller Film. Soll ich denn jetzt schon meinen Platz 1 sagen?
Ja, cool.
Mein Platz 1 haben wir schon erwähnt, es ist Begierde. Der Vampirfilm. Wurde eigentlich auch alles so weit dazu gesagt. Für mich ist das Tony Scotts Meisterwerk, was mich auch am meisten abholt irgendwie. Also das liegt natürlich auch nochmal daran, dass ich eine große Faszination für Vampire habe, um das hier schon mal endlich in diesem Podcast sagen zu dürfen. aber
ich habe bisher noch keinen Vampir
genau,
mit dem Pascal mit.
Bei Vampiren bin ich sofort dabei. Ich finde den total berührend. Ich finde den absolut bildgewaltig. Der hat Bilder, die sind unfassbar. Und halt dieser Cast ist auch so super. Ja. David Bowie, diese Wartezimmer-Szene, die ist unfassbar. Also Begierde, Platz 1.
Ich finde ja schon auch diese Elektro-Techno-Dings-Szene am Anfang, wo du auch denkst, wo bin ich da gerade gelandet? Ja. Damit steigt der Film ein und das ist ja auch körperlicher Kontrast zu allem, was danach kommt, aber auch Hammer, ja.
Ja,
ja, über meinen Platz 1 haben wir heute auch schon ein paar Worte verloren, das ist nämlich dann True Romance. Yeah.
Das war mein Platz 2. Also von daher. Ja, cool. Dann haben wir es durch.
Und was wäre dein Platz 1?
Habe ich doch gesagt, Mann unter Feuer.
Ach, Mann unter Feuer.
Also den, das finde ich
kann man machen.
Film,
ja,
super. Aber wie gesagt, ich habe schon gemerkt, ich muss noch, also Unstoppable und Begierde muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen.
Ja.
Damit sind wir durch mit Tony Scott, mit True Romance und allem Drum und Dran. Pascal, vielen lieben Dank, dass du wieder da warst.
Sehr gerne.
Ihn, seine zarte Stimme hört sich für nächste Woche wieder. Mhm. Björn, vielen lieben Dank, dass du auch wieder mit dabei warst. Und unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die Woche für Woche einschalten und uns auch so süße, nette, freundliche, tolle E-Mails schreiben wie Katharina, Andreas und Matthias so über leinwandliebe@filmstadt.de. Freuen wir uns immer drauf und ja, tatsächlich nächste Woche, weil es irgendwie auch kinotechnisch nicht so. Wir haben jetzt tatsächlich irgendwie so ein bisschen, da habe ich so das Gefühl, unser Podcast-Sommerloch erreicht, weil wir reden die nächsten Wochen halt auch nur über alte Filme. Also nächste Woche haben wir uns, ich weiß gar nicht mal, wieso ausgerechnet den, aber wir haben ihn uns jetzt einfach rausgepickt, reden wir dann mal über Scarface. Und die Woche danach reden wir über einen Film, der tatsächlich sogar noch mal wieder zurück ins Kino kommt, nämlich den Highlander.
Wow.
Da muss ich euch ihn da auch schon
nur eingeben.
Da bin ich allerdings leider nicht dabei.
Genau, da ist Pascal leider nicht dabei. Bei Scarface ist er auf jeden Fall dabei. Das heißt, sein Stimmchen hört ihr dann auch wieder.
Und dann sollen die Leute jetzt draußen noch ganz, ganz viele Vampirfilme an Leinwand lieber Filmstadt schicken, über die Pascal demnächst mal reden soll.
Ja, genau, ja.
Ja.
Was ist denn so? Über welchen Vampirfilm würdest du in diesem Podcast gerne einmal sprechen?
Also mein absoluter Lieblingsfilm ever ist halt Tanz der Vampire von Roman Polanski.
Ah, oh, der ist toll. Ja, okay.
Ich würde total gerne mal über Interview mit einem Vampir reden.
Mhm.
Aber ich wahrscheinlich alle gesehen. Nein, alle nicht, aber ich habe echt unzählige Vampirfilme gesehen. Also es sind jetzt so die ersten beiden, die mir eingefallen sind. Man könnte auch mal über den ersten Dracula mit Christopher Lee reden von 1958, auch sehr interessant. Bela Lugosi Dracula geht auch.
Vielleicht machen wir mal irgendwann mal, wenn es sich anpasst, eine Vampir-Retrospektive.
Sehr gerne. Ich sage mal, es gibt immer, also wenn nächstes Jahr der Nicolas Cage Dracula rauskommt, kann man eine Dracula-Retrospektive machen.
Stimmt.
Ja, auch lustigerweise Tony Scott verweist, Gary Oldman hat ja auch Dracula gespielt. Richtig. Und glaube ich, sein Friseur von dem Set mit zu True Romance gemacht, dass er diese bringt. Mhm. Ein Interview mit einem Vampir hätte Tony Scott am liebsten verfilmt, durfte er nicht und dann hat er Begierde gemacht. Mhm. Also
und Interview mit einem Vampir, Christian Slater.
Ja, ist auch noch drin.
Und Brad Pitt.
Und Brad Pitt.
Also, hallo.
Und Tom Cruise, und Top Gun,
ja,
Tag des Donners. Also,
alle da. Also.
Welchen Vampirfilm hat Denzel Washington gedreht?
Gut, ja. Ja, genau. Schickt also, genau, schickt uns oder wir reden einfach irgendwann mal über Vampire und suchen uns da irgendwie mal ein paar tolle Sachen raus. Ja, an dieser Stelle vielen lieben Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.